nachdem es jetzt schon so ruhig gewesen ist, die letzten zwei Minuten, und es jetzt auch genau 19 Uhr ist, dann dürfen wir diese Versammlung heute Abend beginnen. Und ich freue mich, dass wir heute so zahlreich auch sind. Und ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Auch die Evelyn, die per Telefon zugeschaltet ist. Geht's besser jetzt, Betty? Ist jetzt an? Ja, war nicht angeschaltet, oder? Super. Und ich möchte zu Beginn ein Wort aus dem Thessalonicher Brief lesen, und zwar 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Dort schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde dort: Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Da könnte man jetzt viel zu diesen zwei Versen sagen. Ich will heute mal nur unseren Blick auf das Wort Nachahmer lenken, weil heute Abend das Thema heißt Hiob als Darsteller des Christus und seines Erlösungswerkes. Und wenn wir Nachahmer werden sollen, aufgefordert sind, Nachahmer zu werden, dann brauchen wir ja auch ein Vorbild. Wir müssen ja wissen, was wir nachahmen sollen. Und da haben wir ja hier dieses geschriebene Wort Gottes, in dem sich unser Herr Jesus Christus, in dem sich unser Vater offenbart, zum Beispiel durch den Hiob, wie wir vielleicht heute Abend, oder anhand der Person des Hiob, wie wir vielleicht heute Abend dann hören werden, oder auch an Paulus oder an vielen, vielen anderen Vorbildern, die quasi unseren Vater, sein Wesen darstellen, woran wir dann sehen können, wie wir nachahmen sollen, wie das für uns im praktischen Leben denn ausschauen darf. Und da freuen wir uns ganz besonders heute, dass da Albrecht und seine Frau Rosi, dass ihr beide heute zu uns kommen durftet wieder, dass ihr eine bewahrte Fahrt gehabt habt und dass ihr Gemeinschaft haben dürft oder wir mit euch Gemeinschaft haben dürfen unter seinem Wort. Herzlich willkommen. Ich habe noch eine Bekanntgabe. Wir haben nämlich heute auch noch ein Geburtstagskind unter uns, habe ich vorhin gesehen. Der Hans hat heute Geburtstag. Lieber Hans, wir gratulieren dir auch ganz herzlich und befehlen dich auch seiner treuen und bewahrenden Gnade für dein neues Lebensjahr an. Und jetzt wollen wir zusammen beten. Ja, lieber Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus, wir danken dir, dass wir jetzt heute Abend auch hier wieder zusammenkommen dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen unter deinem Wort, im Hören auf dein Wort und im Aufblick auf dich, Herr Jesus Christus. Hab dir Dank, dass wir ja Zeit und Möglichkeit geschenkt bekommen haben heute, dass wir ja noch unbedrängt und ja unversehrt hier zusammenkommen dürfen. Danke, dass du es bist, der das alles schenkt und dass wir nicht wissen, wie lange es noch so weitergehen darf, aber wir wissen, dass du treu bist. Und so schenk es, dass wir die Zeit, die du uns gibst, für dich und für dein Wort, dass wir sie auskaufen. Und so danken wir dir, dass wir heute uns freuen dürfen, wenn wir hineingehen, in dein Wort hineinblicken und uns mit dem Hiob beschäftigen, der ja schon dein Wesen, lieber Vater, dargestellt hat, dein Wesen, Herr Jesus Christus, dargestellt hat und wo wir dann dich besser kennenlernen dürfen und uns selber von dir verwandeln lassen dürfen hinein in dein Wesen. Und dazu schenk du heute Abend uns offene Herzensohren und Konzentration und Freude an deinem Wort und danke, dass dein Geist an uns wirksam ist. Hab dir Dank, dass wir dir aber auch alle Geschwister anbefehlen dürfen, die heute Abend nicht hier sein können, weil es ihnen nicht möglich ist, weil sie verhindert sind, weil sie krank sind. Ja, Vater, wir danken dir, dass wir sie dir einfach anbefehlen dürfen, ja, und wissen dürfen, dass du auch sie in deiner Hand hältst und an ihnen wirksam bist mit all deiner Liebe. Ja, und so segne du jetzt hier unsere Runde, hab du Lob, Preis und Dank. Amen. Wir wollen ein Lied singen, und zwar das Lied 70. Und da singen wir die ersten drei Strophen vorneweg und die letzten zwei dann nach der Verkündigung. Also das Lied 70, die Strophen 1 bis 3.
Guten Abend, liebe Geschwister. Vielen Dank für eure herzliche, für euer herzliches Willkommen heißen, persönlich und durch unseren Bruder Thomas. Ja, wir freuen uns, dass wir in eurer Mitte sein dürfen und dass wir zusammen auf das Wort unseres Gottes hören dürfen. Heute Abend und morgen soll uns das Thema beschäftigen, Hiob als Darsteller des Christus und seines Erlösungswerks. Wir hatten ja schon einige Betrachtungen zu Hiob angestellt, sporadisch immer wieder, und das ist jetzt eine Fortsetzung sozusagen. Und wir hatten auch da immer wieder die Darstellung von Hiobs Leiden an die unsichtbare Welt betont. Denn es war ja eine ganz bestimmte himmlische Ratsversammlung der Söhne Gottes, in welcher durch Satans Antrag schließlich Yahweh die Zustimmung zu der schweren Leidensführung des Knechtes Hiob gegeben hat. Wir erinnern uns an Yahwehs Ausspruch in Hiob 2, Vers 3. Dort lesen wir: Und Yahweh sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Und es war ja der zweite Anlauf von Klagen an den Hiob. Das war im ersten Kapitel genau das Gleiche. Und wenn man den Vers 2 liest, dann hat man das Gefühl, Gott hätte einfach praktisch das Tonband eingeschaltet und das Alte noch einmal wiederholt, was er in Kapitel 1 gesagt hat zu Satan. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und noch hält er fest an seiner Vollkommenheit oder an seiner Unsträflichkeit, wiewohl du mich wider ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Und wir hatten schon oft gesagt, dass wir darauf achten müssen, was Gott über Hiob sagt. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir irre an dem, was wir in den folgenden Kapiteln lesen. Und dann ist wichtig, Yahweh selber verschlingt Hiob. Das heißt, er hat gegenüber Hiob Satan verborgen. Der Hiob wusste nicht, wer eigentlich hinter dem Ganzen stand. Ja, sondern Gott hat sich vor das Geschöpf Satans hingestellt und er hat mit Hiob geredet und Hiob hat auch alle Plagen aus Gottes Hand genommen. Ganz wichtig, ja, das ist bei uns nicht anders. Ja, wenn uns etwas trifft, dann trifft uns das, weil es an Gott vorübergegangen ist, weil er auch dann die Verantwortung übernommen hat, was passiert in unserem Leben. Und die, die daran beteiligt sind, mit denen arbeitet er für sich. Ja, das geht uns praktisch gar nichts an. Ja, wir sind immer in direktem Kontakt mit ihm, beziehungsweise mit unserem Haupt Christus. In Kapitel 2, Vers 10, da heißt es: Und er sprach zu ihr, zu seiner Frau, die ihn angestachelt hatte, einfach Gott abzuschwören, weil es ja immer noch weitergeht mit diesem Elend. Auch da hatte Satan die Erlaubnis, praktisch seine Frau zumindest vorübergehend auf die falsche Seite zu bekommen. Er sprach zu ihr: Du redest wie eine der Törinnen redet. Wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen? Bei diesem allem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Das ist uns bekannt und wir haben es offensichtlich bezüglich Hiob auch, oder hoffentlich bezüglich Hiob auch so verinnerlicht. Denn auf diese Weise verfährt Gott mit allen seinen Auserwählten, und er ist es, der die Lasten auflegt, auch wenn es die letztendlich Ausführenden meistens Geschöpfe sind. Und er ist es auch, der die notwendigen Kräfte gibt und die lösenden Ausgänge schafft zum Ertragen. Denn er stellt damit durch uns etwas dar an die unsichtbare Welt. Und sie soll jetzt gegenwärtig durch den Leib des Christus die buntfarbene Weisheit Gottes kennenlernen, nach den bekannten Worten in Epheser 3, Vers 10 und 11, auf das jetzt, solange die Gemeinde gebaut wird, den Fürstentümern und den Vollmächtigen in den Überhimmeln durch die Versammlung kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes, nach dem Vorsatz der Zeitalter, den er gefasst hat, in Christo Jesu, unseren Herrn. Was der Herr sich vorsetzt, das führt er auch aus, unfehlbar. Und diese Worte sind ja keine Gerichtsankündigungen für die in Christo Glaubenden, auch wenn das, was sie dann im Einzelnen erleben, von außen so aussehen mag. Sondern diese Worte sind eine wichtige Information, ein Trost, eine Ermutigung für unseren Weg. Denn für unseren Gott und Vater kommt daraus ein ganz wichtiger Ertrag. Er führt dazu, dass einmal alle Knie sich beugen und alle Zungen bekennen werden. Nur in ihm, in dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, ist Rettung und Leben. Ja? Alles, was uns, den Glaubenden, geschieht, wird mit zu diesem Ziel beitragen. Das sind so Dinge, die wir natürlich, ja, wenn wir mitten in der Hitze drinstehen, in der Regel vergessen, ja, und dann dran nicht denken, ja, weil uns ja das, was hier passiert, dann viel näher ist. Das ist logisch. Aber wir dürfen lernen, das einzuüben, auch an diese Dinge zu denken. Und das ist schon ein erster Schritt, ja, dass wir lernen, Dinge aus göttlicher Sicht zu betrachten. Und das, jeder von uns weiß ja, wenn er wieder mal in eine Not hineingerät, dann muss man das irgendwie wieder neu auf die Reihe kriegen. Ja? Und das macht Gott auch so, durchaus. Und da dürfen wir auch drin wachsen. Wichtig ist, dass uns unser Gott durch all diese Dinge die Angst nehmen will, ja, vor Situationen, wo ich dann sage, jetzt komme ich vielleicht doch in eine Situation, aus der ich nicht mehr rauskomme. Diese, genau die Angst will uns der Herr nehmen. Nun hat aber Gott nicht nur diesen Aspekt in das Leben Hiobs gelegt, also eine einfache Darstellung an die unsichtbare Welt, sondern eine weitere wichtige Darstellung. Und der Schlüssel zu diesem Gebiet liegt in Paulus' Worten aus Kolosser 2, 16 und 17. So richte euch nun niemand über Speis oder Trank oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist Christi. Das heißt, es gibt in dem, was uns der alte Bund bezeugt, an Ordnungen wie etwa das Gesetz vom Sinai, es gibt Vorgänge, es gibt Handlungen, ja auch Personen und Abschnitte deren Leben, die jeweils ein Schattenriss von dem Christus sind. Paulus sagt, was da passiert, das sei ein Schatten, das heißt, Christus wird durch Gottes Licht beleuchtet und dann wirft er auf der Erde einen Schatten. Und das ist das, was hier unten passiert. Der Arthur Mull hat dazu gerne gesagt, das seien dunkle Angelegenheiten. Ja, in dem Sinne, dass man einfach nicht dahinter kommt, was im Detail sich darin verbirgt. Der Schatten entsteht also dann an den entsprechenden Vorgängen oder Personen oder Ordnungen. Und der Schatten, der wirkt dann in unserem Leben in der Weise, dass wir mit erleuchteten Herzensaugen diese Dinge erfassen dürfen, die wir da im Alten Testament zum Beispiel finden. Eine wichtige Tatsache müssen wir allerdings noch berücksichtigen. Ein Schattenriss zeigt nie exakt das Original oder das ganze Original. Denn er ist ja mindestens um eine Dimension geringer als der Körper, der den Schatten wirft. Ja, jeder Körper hat 3 Dimensionen in unseren Regionen. Und wenn der Körper einen Schatten wirft, dann sieht man nur Umrisse. Und die sieht man auch, je nachdem, wie die Lichtquelle ist, weniger, mal mehr, mal weniger scharf. Und genauso ist es auch mit den Darstellungen im Alten Testament. Und so ist es gerade auch mit den Schattenrissen des Christus, die wir in der Schrift finden. Es gibt dort eine große Bandbreite von schemenhaften Bildern bis hin zu scharfen Umrissen und Konturen. So sind etwa Josef, Simson und David jeweils in Teilen ihres Lebens und Aussagens Christusdarsteller, aber sehr unterschiedlich, prägnant und erkennbar. Auf den ersten Blick ist es bei Josef am einfachsten, denn von Josef wird uns in der Schrift nichts Negatives berichtet. Ja? Er hat natürlich auch gesündigt, aber die Schrift spricht nirgendwo etwas von einem Fehlverhalten des Josef. Anders ist es schon bei David. Ja? Da haben wir einen großen Sünder vor uns. Ja? Und man könnte bei manchen Dingen glauben, ja, wie kann denn das sein, ja, dass der David, der ein solcher Gottesmann ist, sowas macht. Und trotzdem ist er ein Christusdarsteller. Zweifellos. Noch schwieriger wird es auch bei Simson. Ja? Aber der Simson ist auch in Teilen seines Lebens ein Darsteller des Christus. Das fängt schon mit seiner Geburt an. Die wird nämlich genauso vorhergesagt wie die des Herrn Jesus. Ein Beispiel nur. Ja? Der Hebräerbriefschreiber, der spricht an 2 Stellen von unserem Thema, in Hebräer 8, Vers 4 und 5. Dort sagt er, wenn er, das ist der Christus, nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil solche da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Und jetzt kommt Vers 5, was ich meine, welche dem Abbild und dem Schatten der himmlischen Dinge dienen. Gleich wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die Hütte aufzurichten. Denn siehe, spricht er, nämlich Gott, zu ihm, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Das heißt, alles, was mit dem Gesetz, mit der Stiftshütte und so weiter zusammenhängt, ist ein Schatten von dem, was original irgendwo in den Himmeln vorhanden ist, als Original. Und der Hebräerbriefschreiber sagt zum Beispiel in Hebräer 9, dass der Herr Jesus mit seinem Blut in das himmlische Heiligtum hineingegangen ist, weil das offensichtlich verunreinigt worden war. Ja? Da dürfen wir jetzt nicht dran stehen bleiben, aber das zeigt diese Zusammenhänge. Nach diesen Worten ist das Gesetz in seinen oft schwierig nachvollziehbaren Verordnungen ein Schattenriss von Christus. Paulus nennt uns noch weitere Dinge und Vorgänge mit Namen, etwa in 1. Korinther 10, 1 bis 4. Das kennt ihr alle, denn ich will nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in Mose hineingetauft wurden in der Wolke und in dem Meer und alle dieselbe geistliche Speise aßen. Und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Israel hatte nur den Felsbrocken gesehen. Ja? Dahinter war aber die geistliche Wirklichkeit des Sohnes Gottes selber. Und so ist die Taufe im Meer ein Bild auf das zusammen mit Christo gestorben sein. Die Wolke bildet den Christus ab und auch das Manna, denn der Herr Jesus ist das lebendige Brot. Da kommt er ja auch in Johannes 6 darauf zu sprechen, ja, auf genau dieses Thema. Auch der Herr Jesus selber hat auf diese Zusammenhänge hingewiesen und seine Aussage in Johannes 5, die werden wir jetzt auch hier ganz persönlich anwenden. Der Herr Jesus spricht hier zu den Pharisäern und Schriftgelehrten und er sagt, das heißt sogar genauer, erforscht die Schriften, ja, das taten die ja, aber eben mit ihrer Brille. Und der Herr Jesus sagt, ihr sollt es jetzt mal richtig erforschen und was passiert dann? Ihr meinet, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis ablegen. Und in Vers 46 und 47 sagt der Herr Jesus weiter, denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Und derselben, das war genau das Problem der Pharisäer auf den Punkt gebracht. Die Pharisäer haben sich irgendwo gefunden und haben ihre Religion zusammengebastelt über Jahrhunderte, über Jahrtausende. Und der Herr Jesus hat gesagt, Leute, ihr habt völlig falsch gelesen. Ihr müsst so lesen, dass ihr mich da drin findet. Ihr müsst das Original glauben. Und ich denke, das wird auch wieder passieren, wahrscheinlich, wenn die zwei Zeugen auftreten in der Offenbarung, wenn die dann ein Werk tun, das dem Werk des Johannes, dem Täufer, entspricht. Ja? Der Herr Johannes, der Täufer, der sollte Israel zur Buße bringen. Zu welcher Buße denn? Ja? In zur Rückkehr zu dem Originalverständnis der Ordnung Moses. Wenn sie alle in diese Taufe hineingegangen wären, ja, sich der Botschaft des Johannes geöffnet hätten, was wäre dann passiert? Dann hätten sie alle den Herrn Jesus erkannt. Weil es gab ja Menschen, die haben genau so gehandelt. In Johannes 1 wird uns das berichtet von zwei von seinen Jüngern. Wenn Mose vom Sohn Gottes geschrieben hat und die Schriften, also alles, was Gott Geist gehaucht hat, nach 2. Timotheus 3,16, so müssen wir auch im Buch Hiob Schattenrisse vom Sohn Gottes finden. Alle Schriften des Alten Bundes müssen neben der wörtlichen Bedeutung, die man zuerst erfassen muss, auch so gelesen werden, dass man Christus in ihnen findet. Andernfalls liest man nicht richtig oder eben nur oberflächlich oder egozentrisch, so wie die Pharisäer in Schriftgelehrten. Bei Hiob wird uns ferner eine kostbare Symmetrie der Darstellung Gottes begegnen, wie sie etwa auch bei der Opferung Isaaks zu sehen ist. An dieser wollen wir das nur in wenigen Strichen anschauen, bevor wir dann zu Hiob gehen. Wir können jetzt schon ahnen, dass das fast ein unüberschaubares Gebiet sein wird und deshalb wollen wir auch uns zwei Dienste Zeit nehmen mit diesem Thema. In einem ersten Punkt Beispiel der Darstellung in der Opferung Isaaks. Da gibt es, wie gesagt, eine Symmetrie, zwei Ebenen gewissermaßen. Wir hatten das ja anfangs zu den Betrachtungen über das Buch Hiob schon behandelt. Und zwar haben wir uns dort den Schwerpunkt auf die darstellende Handlung an die unsichtbare Welt angeschaut. In 1. Mose 22, Vers 11 und 12 steht dort die Schlüsselstelle, als der Abraham praktisch dran war, seinen Sohn mit dem Messer umzubringen, da hindert ihn der Engel Jahwes daran. Und er redet jetzt zu ihm. Da rief ihm der Engel Jahwes vom Himmel zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir, also dem Engel, nicht vorenthalten hast. Und daraus wird klar, der Engel war es, der den sichtbaren Nachweis für die Gottesfurcht Abrahams gebraucht hat. Er konnte den Glauben im Herzen Abrahams ja nicht sehen, denn in das Herz kann nur Gott schauen, kein Geschöpf, auch die Engel nicht. Auf der anderen Seite ist es uns genauso klar, dass Gott keine sichtbaren Beweise des Glaubens und des Vertrauens seiner Auserwählten braucht. Ja, wenn er uns vor Grundlegung der Welt erwählt, ja, und erkannt hat, in allem, was in unserem Leben ist. Ja, wozu braucht er dann Versuche anstellen, ob der Glaube etwa, den er uns geschenkt hat, auch echt ist? Das heißt, Prüfungen, sogenannte Glaubensprüfungen, die erleben wir nicht, weil Gott die braucht. Ja, die brauchen wir und die uns sehen, aber nicht er, weil er weiß genau, was passiert. Er braucht nicht Versuche anstellen wie mir manche Flüssigkeit zusammenschütten, um festzustellen, was daraus kommt. Ne? Gott weiß von vornherein, was rauskommt aus unserem Leben. Und das ist auch ein Trost für uns. Zu den Geschöpfen gehören eben auch Engel und Geister. Und Gott will, dass sie gelegentlich sehen, was im Menschen ist, gerade durch seine Auserwählten. Weiter, Gott redet selber mit Abraham und fordert ihn zum Opfer Isaaks auf. Im Hebräerbrief, im Hebräischen steht dort Elohim in 1. Mose 22, 1. Ein Mehrzahlbegriff, hinter dem wir den Vater und den Sohn sehen müssen. Sie treten immer einheitlich auf, denn der Sohn tut immer, was er den Vater tun sieht. Und er redet auch, was er will. Das kann man etwa in Johannes 5 nachlesen. In 1. Mose 1, 26, da lesen wir, und Elohim sprach, lasset uns Adam machen nach unserem Gleichnis und sie sollen herrschen. Uns kann also hier sich nur auf den Vater und den Sohn beziehen. Ja? Denn keine Engel haben Menschen gemacht, sondern Gott selber und sein Sohn. Der Paulus erklärt uns in 1. Korinther 8, dass durch den Sohn der Kosmos gemacht wurde, das All geschaffen wurde. In 1. Mose 18 erschienen drei Männer bei Abraham und einer war Yahweh, den er dann als auch Herrn anspricht, als Herr anspricht. Und so machte sich Gott eben immer durch den Sohn bei einzelnen Menschen sichtbar, zu denen er eben geredet hat. Zu den Propheten und zu David zum Beispiel kann man 1. Chroniker 28 nachlesen und so weiter. Gott der Allerhöchste hat auch die Verantwortung über das ganze Geschehen mit Abraham übernommen. Und Abraham war seinem Gott gehorsam. Der Engel Jahwes trat erst in Erscheinung, als Abraham das Messer erhob. Alles war damit für den Engel und den Rest der unsichtbaren Welt in Szene gesetzt worden. So viel etwa wiederholend zu dem, was wir bereits betrachtet hatten, am Anfang unserer Gedanken zum Buch Hiob. Nun zu der zweiten Darstellung der Opferung Isaaks. Natürlich wollen wir jetzt nur kurz an diesem stehen bleiben, sonst müssten wir ja den ganzen Abend an der Geschichte verweilen und das könnte man durchaus machen. Die Geschichte ist ganz gewaltig gefüllt mit Gottes Offenbarung. Wenn unser Gott etwas tut oder zur Ausführung genehmigt, dann hat er immer mehrere Wirkungen und Ebenen der Darstellung im Auge. Und so sehen wir schon im zweiten Vers von 1. Mose 22, für was unser Gott und Vater die Opferung Isaaks noch verwendet hat. Also einmal zum Zeugnis an die unsichtbare Welt, nämlich dass die Engel erkennen, jawohl, Abraham glaubt wirklich Gott. Ja? Nämlich er glaubt, dass aus dem Isaak der Same kommen wird. Wenn der Abraham jetzt den Isaak umgebracht hätte, was hätte dann der Herr machen müssen, damit aus dem Isaak ein Same kommt? Er hätte ihn auferwecken müssen. Und genau das schlussfolgert auch der Hebräerbrief und sagt, der Abraham hätte quasi im Bilde gesprochen, ja, seinen Sohn wieder aus den Toten zurückgewonnen. Also war dort eine ganz bestimmte Darstellung passiert, die eben über das, was an die unsichtbare Welt ging, hinausgeht. Nämlich, Das werden wir jetzt im zweiten Vers sehen. Und er sprach zu ihm, also Elohim, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria. Das Moria heißt gezeigt oder zugeteilt von Jah. Das ist die Bedeutung von dem Wort Moria. Und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und in Vers 4 und 5 lesen wir, also der Abraham ging dann hin. Am dritten Tag, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knaben, bleibet ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Das heißt doch, der Abraham war sich sicher, dass er mit seinem Sohn zurückkehren wird. Darin sehen wir schon den Glauben Abrahams, dass egal was da nun mit der Opferung insgesamt passieren würde, müsse Gott so handeln, dass sein Sohn wieder lebendig mit ihm zurückkommt. Und das hat er seinen Leuten gesagt. Er hat ihnen keine Märchen erzählt. Wir müssen jetzt nur wenige Fragen stellen, um ein klares Bild zu bekommen. Frage: Wer hat einen einzig von ihm gezeugten, geliebten Sohn? Gott, der Vater. Gott sagt zum Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Ja. Also hat Gott den Kosmos geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Ja. Genau das. Nächste Frage. Was geschah dann an dem dritten Tag? Isaak wurde im Gleichnis oder symbolisch aus den Toten wiedergebracht, nach Hebräer 11, 17 bis 19. Am dritten Tag, an dem ganz speziellen dritten Tag, stand dann unser Herr wirklich auf. Und das Ganze war auch noch auf dem Berg Moria, ja, also in der Nähe. Und auf dem Berge Moria wurde unter anderem auch der salomonische Tempel errichtet, nach 2. Chroniker 3, Vers 1, wo die Lämmer geschlachtet wurden, die auf das Opfer Jesu ebenfalls hindeuteten. Er selbst wurde an diesem Ort ans Holz gehängt und es möge auch als Anreiz nun dienen, um selber weiter zu forschen. Wir gehen jetzt zu Hiob und suchen in seinen Reden nach dem Christus. Zweiter Punkt, Christus durch Hiob dargestellt. Zuerst halten wir noch fest, in anderen Christusdarstellungen im Alten Bund werden die Personen nicht ihr ganzes Leben zur Darstellung des Sohnes Gottes verwendet, sondern immer nur Ausschnitte, einzelne Handlungen und Aussagen. So sind es in den Psalmen und in anderen Abschnitten der Schrift bisweilen selbst nur einzelne Verse, die uns den Herrn in einem ganz speziellen Blickwinkel zeigen. Es ist sehr einfach nachvollziehbar und das wollen wir jetzt der Zeit halber auch nicht weiter nachweisen. So werden wir nun durch das Buch Hiob einmal hindurchgehen und an verschiedenen Stellen stehen bleiben, wo wir den Sohn Gottes erkennen. Wir beschränken jetzt uns auf die Kapitel 1, 2 und 42 sowie auf die Kapitel seiner eigenen Reden. Natürlich sind auch in den Reden der Freunde Aussagen enthalten, die auf den Sohn Gottes hindeuten. Aber das möchte ich jetzt mal außen vorlassen. Kapitel 1, 2 und 42 zunächst. Das erste, was uns in die Augen fällt, ist Gottes Aussage über Hiob. Kapitel 1, Vers 1 lesen wir, Es war ein Mann im Lande Uz. Sein Name war Hiob. Und selbiger Mann war vollkommen oder unsträflich oder untadelig und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Jahwe wiederholt es dem Satan gegenüber in Vers 8 noch einmal. Nimmt fast die gleichen Worte. Jahwe sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen, rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meiden. Es gab einen, der das in der absoluten Vollkommenheit war, der das Böse mied, der Sohn Gottes. Unser Herr sagt seinem Volk etwa in Johannes 8, Vers 46, wer von euch überführt mich einer Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubet ihr mir nicht? Zu Nikodemus sagt er in Johannes 3, Vers 14, und gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das heißt, als zur Schlange gemacht, wird er dann an das Holz gehängt. Er wird unschuldig als der gekreuzigt, als ob er die Schlange wäre, aus dem die Sünde ursächlich kam. Das allein schon ist ein tiefer Blick in die universale Bedeutung des Erlösungswerks des Christus. Ja? Wenn Christus als Schlange, als der die Sünde zur Ursache gemacht hat, von dem die Sünde ursächlich herkäme, wenn er so ans Kreuz ging. Ja, das ist ganz gewaltig. Darf ich jetzt auch nicht stehen bleiben. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, 21, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Petrus bekennt von der Erlösung durch den Christus in 1. Petrus 1, Vers 19, sondern mit dem kostbaren Blut als eines Lammes ohne Fehler, ohne Flecken. In Vers 2, Kapitel 2, 22 sagt er dann, welcher keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Munde erfunden. Etwa Jesaja 53, 9 könnte man dazu noch lesen, möchte ich jetzt aber nicht machen. Als nächstes fällt uns Hiobs stellvertretendes Opfern für seine Kinder auf, das uns in wenigen Worten geschildert wird, in Vers 5 von Hiob 1. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls herum waren, so sandte Gott Hiob hin, das heißt, er ließ sie holen und heiligte sie, und er stand des Morgens früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sprach, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. Das heißt, es ist so, dass man sozusagen im Innern sich von jemand verabschiedet. Ja? Außen sieht man das gar nicht, aber im Herzen drinnen hat man sich quasi von jemand verabschiedet. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. Und dann steht noch weiter da, das tat Hiob alle Zeit. Also immer wieder hat er seine Kinder geheiligt und hat stellvertretend für sie geopfert. Am Ende, als die Versuchung Hiobs ihrem Ziel zugeht, da lesen wir, indem dort Gott zu Eliphas redet, dem wohl ältesten seiner Freunde, Kapitel 42, Vers 8. Und nun nehmet euch 7 Pfarren und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, möge für euch bitten, denn nur ihn will ich annehmen, damit ich nicht an euch tue nach eurer Torheit, denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Und das ist trotz Jahwes tadelnde Worte gegenüber Hiob in den Kapiteln 38 bis 41 ein Schlag gegen alle Kritik an Hiob und die Vorstellung, er habe letztlich doch irgendwie gesündigt und deshalb hätte Gott irgendeine Strafe über ihn gebracht. In Kapitel 42, Vers 10, da heißt es, und Jahweh wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete. Und Jahweh wehrte alles, was Hiob gehabt hatte, um das Doppelte. Hier opfert und betet Hiob für die Torheit seiner Freunde. Sie dürfen es nicht einmal selber tun, ja? Gott schickt sie zu dem Hiob und sagt, der muss für euch opfern, stellvertretend opfern und für euch Fürbitte einlegen, damit ich euch wieder annehme. Ja, ihr seht das sofort. Das ist genau das, was der Christus gemacht hat. In Jesaja 53, Vers 4 und 5 lesen wir, fürwahr, er, der Sohn, hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft. Nach unserem Gesetz muss er sterben, haben die hohen Priester gesagt. Ja? Von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und in Vers 12b, in Vers Kapitel 53 heißt es, er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter oder für die Abtrünnigen Fürbitte getan. Dass der Herr Jesus in dieser Gesinnung gehandelt hat, ist offensichtlich. Ja, das brauchen wir gar nicht weiter kommentieren. Nun geht es weiter mit dem Vers, den wir eingangs schon gelesen hatten, im Vers Kapitel 2, Vers 3. Und Jahwe sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht hier? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und noch hält er fest an seiner Vollkommenheit. Jetzt kommt der wichtige Satz noch einmal. Wiewohl du, Satan, mich wieder ihn hier gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Frage. Welche Ursache hatte unser Gott und Vater, seinen Sohn in das Leiden seines Erdenwandels zu schicken, das mit seinem Tod am Kreuz und der Fahrt in den Scheol zunächst einmal endete, indem er seine Seele in den Tod hinausschüttete? Ja, welchen Anlass hatte Gott? Eigentlich doch keinen, außer dass er damit den ganzen Kosmos aus der Umklammerung Satans zurückgekauft hat. Also ist doch das, was dem Hiob hier passiert ist, genau ein Abbild von dem, was Gott mit seinem Sohn gemacht hat. Er hat ihn ohne Ursache, ja, in den Tod geschickt. Aus seiner Sicht ohne Ursache. Frage, haben wir hier nicht eine Antwort, wer seinen Tod gefordert haben könnte? Ich denke schon. Denk mal darüber nach, denn Gott hat ja seinen Geschöpfen die Sünde gar nicht zugerechnet. Denn die Liebe, sagt Paulus in 1. Korinther 13, 5b, tut was? Sie rechnet das Böse nicht zu. In 2. Korinther 5, 19 heißt es, nämlich, dass Gott in Christo war, den Kosmos mit sich versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Gott hat seinen Sohn nicht in den Tod gegeben, um sich mit dem Kosmos zu versöhnen. Ja? Das glaubt man ja vielleicht am Anfang vom Glaubensleben. Ja? Oder vielleicht, wenn man nicht ganz sauber biblisch belehrt wurde, ja, dass der Herr Jesus sozusagen Gott beschwichtigt hätte durch das Erlösungswerk. Ja? Dass er praktisch sich zwischen die Menschen und Gott gestellt hat, dass Gott nicht alles ins Gericht hinein versinken lässt. Ja? Aber es ist ja genau andersrum. Gott hat ja seine Geschöpfe geliebt, er hat ihnen die Sünde nicht zugerechnet. Er musste aber einen Preis zahlen. Ja? Und den Preis hat er nicht gefordert. Gott hat nicht sich mit dem Kosmos versöhnt, sondern er hat den Kosmos mit sich versöhnt. Das heißt, er ist in die Stellung des Feindes gegangen. Er hat praktisch anstelle des Feindes gehandelt, anstelle von mir. Ja, denn ich hätte müssen ja zu Gott gehen und sagen, Herr, ich habe gegen dich gesündigt. Das habe ich aber nicht gemacht, erst nachdem er mich gezogen hatte. Nachdem er durch seinen Geist mir dafür einen Blick gegeben hatte, dass ich das brauche. Ja? Gott hat immer den ersten Schritt gemacht. Die Seele seines Sohnes war das anstatt Lösegeld. Nach 1. Timotheus 2, Vers 6 hat Gott ein Lösegeld gefordert. Das kann nicht sein. Ja? Weil sonst hätte er ja Sünde zugerechnet. Und er kann doch nicht von seinen Kindern verlangen, dass sie Sünde nicht zurechnen, dass wir uns gegenseitig, ja, Sünde, die wir einander tun, nicht zurechnen und Gott würde das tun. Das geht doch gar nicht. Ja, das ist nicht logisch. Und das sehen wir, das hat Gott hier wunderbar an Hiob dargestellt. Ohne Ursache wurde Hiob verschlungen, weil Satan das gefordert hat. Ist das nicht kostbar? Wir sind jetzt noch nicht einmal über das zweite Kapitel im Hiob-Buch hinausgekommen und schon haben wir die Grundzüge und Hintergründe zum universalen Heilshandeln unseres Gottes mit seinem Sohn gesehen. Das ist aber noch nicht alles. Wir gehen jetzt weiter in seine Reden. Wir werden verschiedene andere prophetische Aussagen der Schrift jeweils hinzunehmen aus den Psalmen und anderen Stellen. Natürlich nur ganz wenige, sonst werden wir ja nicht fertig. Kapitel 6 wollen wir als nächstes Mal anschauen. Kapitel 6. Hiob, wie auch die Psalmbäder, beschreiben ihre Empfindungen in vergleichenden Bildern. Und genau in diesen zeichnen sie einen Schatten des Sohnes Gottes im Lichte Gottes betrachtet. Wir behalten jetzt das, was wir vorhin schon gesagt haben, mal im Hinterkopf. Und wenn wir jetzt Kapitel 6, Vers 4 lesen. Denn die Pfeile des Allmächtigen sind in mir. Ihr Gift dringt mein Geist. Die Schrecken Gottes stellen sich in Schlachtordnung über mich auf. Das ist das, was der Hiob in seinem Leiden empfindet. Und die Freunde werfen ihm ja vor, das trifft dich, weil du dich gegen deinen Gott versündigt hast. Deshalb trifft dich das. Und Hiob sagt, mich treffen die Pfeile Gottes, aber das kann nicht sein, dass ich etwas gegen ihn getan habe. Das ist so der Grundtenor, den wir aus seinen Reden finden. Im Psalm 69 von David lesen wir was Ähnliches. Und das ist eindeutig ein messianischer Psalm. Und da steht in Vers 26 nach der alten Elberfelder Zählung, denn den du geschlagen hast, haben sie verfolgt. Und vom Schmerze deiner Verwundeten erzählen sie. Ja? Das ist eine dieser messianischen Aussagen in dem Psalm 69. Der Jesaja bezeugt in Kapitel 53, 10, Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen säen. Er wird seine Tage verlängern, das heißt wieder auferstehen, und das Wohlgefallen oder der Wille Jahwes wird in seiner Hand gedeihen. Ja, also da steckt schon das ganze Werk drin. Ja, Tod und Auferstehung. Er wird seine Tage verlängern, das heißt, er wird praktisch das Hinaussitten seiner Seele in den Scheol überleben, ja, also wieder rauskommen. Ganz gewaltig. Kapitel 6, Vers 13. Ich lese den 12. dazu. Da sagt Hiob, ist Kraft der Steine meine Kraft oder ist mein Fleisch von Erz? Ist es nicht also, dass keine Hilfe in mir und jede Kraft aus mir vertrieben ist? Ja, durch die Behandlung Gottes, die er seinem Knecht Hiob hat antun lassen, aber er hat sich, ja, wie wir sagten, vor das Geschöpf hingestellt, vor Satan hingestellt und sagt, ich mach das mit meinem Knecht Hiob. Du darfst zwar ran, aber du darfst nicht erscheinen. Ich erscheine ihm gegenüber. Das ist ganz entscheidend. Und so müssen wir auch unsere Lebensführung sehen. Er macht etwas mit mir, mit uns. Der Herr Jesus in Gethsemane, als er von der Finsternis angegangen wurde und seine Jünger zum Mitringen aufrief, sagt er in Matthäus 26, 41, wachet und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung kommet. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach oder kraftlos oder armselig. Kann man es auch übersetzen. Markus 14, 38 wäre die Parallele dazu. David, wie Hiob, beschreibt prophetisch, was unser Herr hier empfand. In Psalm 69, 1 bis 4, da redet David prophetisch, rette mich, o Gott, denn die Wasser sind mir bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken in tiefen Schlamm und kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Ich bin müde vom Rufen, entzündet ist meine Kehle. Meine Augen schwinden hin, harrend auf meinen Gott. Mehr als die Haare meines Hauptes sind derer, die ohne Ursache mich hassen. Mächtig sind meine Vertilger, die ohne Grund mir feind sind. Was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. In Johannes 6 kommt der Herr auch auf das Fleisch zu sprechen, in der Auseinandersetzung über das Brot des Lebens. Dort sagt er, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts oder unterstützt nicht, fördert nicht, hilft nicht, richtet nichts aus. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind aber Geist und Leben. Er hat die Dimension dieser Worte als Gottes Sohn, der das All erschuf, unendlich viel stärker empfunden, als wir das je vermögen, wenn wir in Drucksituationen kommen. Denn wir kennen ja schließlich nichts anderes, nicht wahr? Aber darin steckte ein gewaltiger Ertrag für den Vater. Wir erahnen das aus den Worten in Hebräer 2, Vers 10. Hebräer 2, Vers 10, denn es geziemte ihm, um des Willen das All und durch welchen das All ist, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden ins oder ans Ziel zu bringen. Und dann einige Verse später der Ertrag, Hebräer 2, 17 und 18, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, auf dass er in den Sachen mit Gott oder die Sachen, die Gott betreffen, ein barmherziger und treuer Hohepriester werden möchte. um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Der Herr hatte verzeiht, wenn ich das so sage, den Vorteil gegenüber Hiob gehabt, dass er wusste, ja, wohin das führt, wozu er auf der Erde ist. Denn wir lesen ja von ihm, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet hat. Ja? Der Hiob, der hatte davon keine Ahnung. Der wusste nicht, warum er von Gott so geschlagen wird. Ja? Und das macht die Darstellung umso vollkommener, ja? Wenn er, wie wir in dem Kapitel 6 gelesen haben, ja? Denn die Pfeile des Allmächtigen sind in mir. Ihr Gift dringt mein Geist. Die Schrecken Gottes stellen sich in Schlachtordnung wieder nicht auf. Ja? Das war einerseits ja, die Darstellung, dass er standgehalten hat gegenüber den Angriffen von der unsichtbaren Welt und dass Gott noch obendrein, ja, deshalb habe ich von Symmetrie gesprochen am Anfang, dass er dann obendrein noch das Werk seines Sohnes auch noch darstellen konnte in der Behandlung des Hiob. Das ist das Gewaltige, was Gott schafft. Und auch wenn uns ja vielleicht so Schweres wie den Hiob nicht trifft, ja, in der Dimension dürfen wir wissen, dass das, was Gott in unser Leben reingelegt hat, die gleichen Ergebnisse liefern soll bezüglich der unsichtbaren Welt und auch der Darstellung, dass wir auch den Christus darstellen dürfen, der in uns ist. Denn er ist es ja, der uns ja dann auch dazu befähigt, der uns die nötigen Kräfte gibt. Und deshalb wollen wir als Konsequenz für uns immer wieder daran denken, ja, es in unser Herz unauslöschlich einprägen lassen, dass unser ganzes Leben im Glauben in allen Einzelheiten genau dieselbe Zweckbestimmung hat, nach den Worten Paulus, unseres Apostels, Herolds und Lehrers der Nationen, was wir in Epheser 3, 9 bis 11 gelesen haben. Amen. Morgen ist dann Fortsetzung. Ich will noch beten. Lieber Vater, hab Dank, dass dein Wort kostbar ist. Und wir werden ja gar nicht fertig in unserem Leben, alles auszuloten, was du hineingelegt hast. Zum Glück hat dein Wort nur 66 Bücher. Wie schlimm wäre es, wenn du 100 Bücher hinterlassen hättest, die wir alle lesen müssten. Und so schenk, dass wir immer tiefer in diese Dinge vordringen dürfen, dass wir auch daran denken, ja, dass ich daran denke im Alltag, dass das alles, was du in mein Leben legst und gelegt hast, auch was du in jedem einzelnen Leben deiner Kinder tust, dass es genau zu demselben Zweck dient, wie das bei dem Hiob war und bei anderen Auserwählten, die auch in ihrem Leben dunkle Dinge erlebt haben, auch solche über wo wir viele Fragezeichen haben, wo du uns eben jetzt keine Erklärung gibst, wozu dieses oder jenes war in unserem Leben. Hab Dank, dass du auch uns die nötigen Kräfte gibst, das durchzustehen. Bis zum Ziel. Amen.
Ja, ihr Lieben, sind wir dankbar, dass wir ja und nochmal heute Abend diese Möglichkeit haben durften, ja, einfach nochmal in dieses wunderbare Werk unseres Vaters hineinzublicken, wie er es schafft, anhand von Hiob, ja, diese vielen Dimensionen seiner Liebe, seiner Größe darzustellen. Und also für mich persönlich war das auch heute so eine kleine Antwort in eine gewisse Richtung, gewisse Fragestellung, dass wir einfach zur Ruhe kommen dürfen, darüber, dass, was er in unserem Leben tut, was auf uns zukommt, dass wir wissen dürfen, das kommt aus seiner Hand und er hat es geplant und wir dürfen es dann auch so annehmen, auch wenn wir nicht immer wissen, wozu und warum es so sein muss, aber wir dürfen wissen, es hängt mit seinem Liebesplan zusammen. Wir wollen jetzt noch einmal das Liederbuch zur Hand nehmen und die beiden letzten Strophen singen, Strophe 4 und 5 zum Lied 70. Noch ein Vers aus Epheser 5, den ersten Vers zum Abschluss. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. In diesem Sinne dürfen wir uns unserem treuen Vater auch jetzt für diesen Abend und diese Nacht anbefehlen und uns schon auf die Fortsetzung morgen um 10 Uhr dann hier freuen. Bis dann, eine gute Nacht. Thank you.